Ich habe zwei Fragen. Das eine ist so eine inhaltliche. Im Vortrag klang so, das Regime mal das als Basisregime und mal eher alevitisch gestützt. Wie weit ist das beides kongruent oder sind das nicht kongruent? Weil, wenn irgendwie gewählt wird, müssen wir, sag ich mal, ein paar mehr Leute als die Aleviten gewählt haben. Das ist nur eine Verständnisfrage noch. Dann zum Ausblick. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit jemandem vom IMI, Informationsstelle Militarisierung, zum selben Thema. Er hat die Theorie vertreten, naja, also du hast jetzt in deinem Vortrag unterstellt, der Westen müsste humanitär, also die Verbesserung der humanitären Lage im Blick haben. Mir scheint die Politik der USA besser interpretierbar zu sein, das war dann die aus der Richtung von diesem IMI, wenn man das eher aus einer Art, also dass das überhaupt keine Rolle spielt. Vielleicht geht es nur darum, solange dort zwei Parteien sich bekriegen, wird zumindest auch der Iran geschwächt, er muss doch immer Geld reinbuttern. Könnte ein strategisches Ziel der USA sein, Menschenleben sind vielleicht egal in dem Kalkül, wäre ein zynisches Kalkül, was unterstellt wurde. Das würde heißen, je länger es geht, umso besser, umso mehr wird der Iran geschwächt. Man könnte auch mit einem ähnlichen Kalkül auch argumentieren, naja, lieber ein Assad als ein islamistisches Regime ist vielleicht für den Westen eher irgendwie akzeptabel. Und zum anderen, korrigiere mich, wenn ich völlig falsch liege, noch vor vielen, vielen Jahren gab es ja diese Folterflüge der amerikanischen Geheimdienste. Meines Erachtens nach war da auch Syriens hier dabei. Ist das noch irgendwie, liege ich da völlig falsch? Also dann, dass es noch irgendwie Interessen gibt, noch mit Assad noch was zu dealen.
Also mit dem, ich fange mit dem letzten Punkt an. Also was es gegeben hat, ist eine nach 9-11 und im Zuge des Irakkriegs gab es so etwas wie eine beschränkte Kooperation mit Syrien. Es war tatsächlich so, dass das syrische Regime in begrenztem Ausmaß Informationen über teilweise islamistische Terroristen weitergegeben hat und so weiter. Gleichzeitig hat aber war Syrien der Ort, in dem im Wesentlichen sämtliche ausländischen Kämpfer, die in den Irak gegangen sind, um dort Amerikaner zu töten, die sind durch Syrien da reingeschleust worden. Ich wüsste, also diese Überstellung von Verdächtigen an andere Regierungen, wie das mit Sicherheit in Ägypten beispielsweise stattgefunden hat oder in Jordanien stattgefunden hat. Also ich wüsste nicht, dass das in Syrien der Fall gewesen wäre und es würde mich ehrlich gesagt auch ein wenig wundern, aber ja, nicht, dass ich wüsste. Lieber Assad als Islamisten, naja, also wenn man, der scheidende israelische Botschafter in den USA hat das in einem Abschiedsinterview ganz kurz und wie ich finde prägnant zusammengefasst, er hat gesagt, also wenn die Alternative lautet, ein Assad-Regime, das vom Iran unterstützt wird und die andere Alternative lautet Islamisten, die nicht vom Iran unterstützt werden, dann ist für uns klar, welche Variante wir bevorzugen. Und das heißt, das überragende strategische Interesse nicht nur Israels, sondern auch einiger arabischer Staaten, Saudi-Arabien beispielsweise, aber zum begrenzten Ausmaß zumindest einige der Kräfte im Libanon und andere in der Region steht, es muss die iranische Achse und der Iran geschwächt werden. Und der Fall des syrischen Regimes wäre eine Schwächung der iranischen Achse und ist somit das, was diese Länder mit Sicherheit noch immer lieber sehen würden, als ein Verbleib von Assad an der Macht. Also natürlich hat klarerweise auch Israel keine Freude damit, dass zunehmend Islamisten die Oberhand über die Rebellion gewinnen. Aber erstens war das nicht notwendig so. Ja? Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die erst im Laufe, je länger sich dieser Krieg hingezogen hat, so stattgefunden hat. Es hätte auch ganz anders laufen können. Also ich habe ein paar der Punkte, die dazu beigetragen haben, habe ich ja erwähnt. Der Westen hat in einer, wie ich finde, dramatischen Weise alles getan, um diese Entwicklung zu befördern, die zu einem Erstarken der islamistischen Kräfte geführt haben, auch wenn das erklärte Gegenteil dessen ist, was er eigentlich tun wollte. Natürlich freut sich niemand oder freuen sich die Israelis nicht darüber, wenn Islamisten die Macht gewinnen könnten. Aber erstens einmal ist es so, dass die Aussicht darauf, dass eine einzige Kraft momentan in Syrien das ganze Land erobern könnte, ohnehin irreal. Also es gibt momentan keine Aussicht darauf, dass dieses Land in der Form als zentral regiertes Land auf absehbare Zeit wieder erstehen könnte. Das heißt, womit man es zu tun hat, sind dann unter Umständen verschiedene Territorien, in denen es verschiedene Gruppierungen gibt, die da an der Macht sind, die aber also so grauenhaft die sind und so grauenhaft deren Herrschaft vor allem für die syrische Bevölkerung auch sein kann, vor allem aber natürlich trotzdem nicht über die Schlagkraft verfügen, die die syrische Armee beispielsweise hatte vor dem Beginn des Krieges, jetzt in der Konfrontation mit Israel zum Beispiel. Die Basis, gut, also erstens, ich meine, in Syrien sind Wahlen durchgeführt worden, aber das sind ungefähr solche Wahlen wie auch die Wahlen, die im Irak mit 99% Saddam Hussein gewählt haben. Ich habe erwähnt, Assad ist mit 97% zum Präsidenten gewählt. Diese Wahlen sind keine Wahlen, die man irgendwie als ernst nehmen kann, und man kann diese Ergebnisse natürlich nicht ernst nehmen. Alawitisches und Baath-Regime, das ist eben kein Widerspruch. Der Punkt beim arabischen Nationalismus, und das ist einer, der vor allem in Syrien gut zu beobachten ist, der Punkt beim arabischen Nationalismus ist immer gewesen, das ist eine Vorstellung, die es Minderheitengruppierungen ermöglicht, sich zu integrieren in die Herrschaftssysteme des Nahen Ostens. Solange das Osmanische Reich noch existiert hat und es ein ganz klar islamischer Staat gewesen ist, ein islamisches Weltreich gewesen ist, war vollkommen klar, dass Minderheiten, religiöse, ethnische Minderheiten, die nicht dem sunnitischen Islam angehören, dass die immer eine unterdrückte oder zumindest prekäre Situation haben werden. Der arabische Nationalismus war für Gruppierungen wie die Alawiten in Syrien, aber auch für andere, die Maroniten im Libanon beispielsweise und andere Gruppierungen, war ein Mittel, Akzeptanz auf der politischen Bühne zu erlangen. Die Ideologie des arabischen Nationalismus hat es ihnen ermöglicht, aus ihrer religiösen Minderheitenposition herauszukommen und in den politischen Mainstream einzuschwenken, sozusagen. Und was in Syrien halt stattgefunden hat, ist halt eben dann die absurde Umkehr. Also zuerst haben die sunnitischen arabischen Nationalisten argumentiert, es geht ja nicht um die Religion, wir sind alle Araber. Und deswegen ist es egal, ob du jetzt ein Alawit bist oder ob du ein Druse bist, na gut, Drusen, was anderes, aber Alawiten beispielsweise oder Christen oder was auch immer, wir sind alle Araber, deswegen wir gehören der arabischen Nation an, das ist das, was uns vereint. Deswegen ist auch für Alawiten und Christen Platz. Das haben die Alawiten vor allem ernst genommen und sind massenhaft in die Baath-Partei eingetreten und haben dann aber im Laufe von Jahrzehnten schlicht und ergreifend die Baath-Partei übernommen. Also das Mittel, der arabische Nationalismus, der auch ein Mittel gewesen ist, um Minderheiten zu integrieren, hat dazu geführt, dass die Minderheiten im Falle Syriens schlicht und ergreifend die Macht übernommen haben. Deswegen ist ein von Alawiten getragenes Regime und gleichzeitig ein baathistisches Regime eben kein Widerspruch, sondern das ist die Lage, die sich in Syrien halt ergeben hat. Dann war noch die Frage mit dem Iran und dem Versuch der USA, den Iran zu schwächen. Meine Einschätzung der amerikanischen Politik ist ein bisschen anders. Meine Einschätzung ist, die USA verstehen schlicht und ergreifend unter der gegebenen Administration nicht, was dort passiert. Sie haben schlicht und ergreifend keine Ahnung, was in Syrien auf dem Spiel steht. Sie haben auch zum Teil nicht begriffen, was mit dem Iran auf dem Spiel steht, also mit dem iranischen Atomprogramm. Das sind Leute tätig wie John Kerry, die glauben, dass der Nahe Osten beispielsweise kein größeres Problem hat momentan als die israelisch-palästinensischen Verhandlungen, was eine dermaßen grotesk verzerrte Sicht auf die gesamte Region ist, dass man sich nur wundern kann. Obama hat sich in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September dieses Jahres hingestellt und hat wörtlich gesagt, also in dem Teil, wo es um Syrien ging, wir mischen uns nicht in jemand anderes Bürgerkrieg ein. Also er hat so getan, als ob das ein Krieg ist, der eigentlich die USA überhaupt nichts angeht. Er hat gesagt, okay, im Fall von Massenvernichtungswaffen würden die USA einschreiten oder wenn halt Alliierte wie Israel angegriffen würden, ja dann würden sie schon. Aber ansonsten hat er erklärt, eigentlich geht uns das nichts an. Nun, sämtliche Verbündeten der USA oder mittlerweile muss man fast sagen ehemaligen Verbündeten der USA sehen das ganz entschieden anders und wissen ganz genau, dass in Syrien sehr viel mehr auf dem Spiel steht als nur ein innersyrisches Gemetzel, sondern dass es im Wesentlichen um den Iran geht. Und es ist überhaupt kein Wunder beispielsweise, wenn Sie die letzten zweieinhalb Wochen verfolgt haben, dass Saudi-Arabien sozusagen im bildlichen Sinne auf die Barrikaden gestiegen ist und erklärt hat, irgendwie, sie haben keinerlei Vertrauen mehr zu den Amerikanern und im Wesentlichen von einem jahrzehntelangen Bündnis mit den Amerikanern abrücken, weil sie sagen, die haben keine Ahnung und kein Verständnis dafür, was gerade im Nahen Osten abläuft. Und sie sind abgesehen davon auch nicht bereit, nur zur Kenntnis zu nehmen, was die eigenen Verbündeten ihnen permanent erzählen. Also die arabischen Verbündeten und Israel predigen seit Jahren an die amerikanischen Administrationen, schon unter Bush, aber auch jetzt unter Obama. Vergesst das mit den Palästinensern, das ist nicht unser Thema, es geht um den Iran. Als Obama sich auf den Weg gemacht hat nach Kairo zu seiner berühmten Rede an die islamische Welt, hat er einen Zwischenstopp in Riad eingelegt und hat sich mit König Abdullah getroffen. Und das muss ein denkwürdiges Treffen gewesen sein, wenn man den Berichten darüber Glauben schenken kann, weil das so abgelaufen ist, dass die sich halt getroffen haben. Dann hat Obama halt angefangen, eine halbe Stunde lang über die Palästinenser und die Israelis und wie man den Friedensprozess in Gang bringen muss und so weiter zu erzählen, solange bis der saudische König explodiert ist und erzählt hat, was explodiert ist und Obama im Prinzip angeflegelt hat, was erzählt er uns da und hält uns Vorträge über die Palästinenser. Ich habe gedacht, wir reden hier über ein militärisches Eingreifen gegen den Iran und erzählt uns da irgendwelche Geschichten. So. Also das ist die Situation momentan. Was die Lage momentan tatsächlich einzigartig macht. Und das ist ein Punkt, der gar nicht schwer genug genommen werden kann. Wir haben zum ersten Mal im Nahen Osten eine Situation, wo die einzig verbliebene Weltmacht der USA, wo es keinen einzigen Partner mehr gibt, der dieser Weltmacht vertraut. Die, die momentan zufrieden sind mit der Politik der US-Administration, das sind der Iran, das ist Syrien. Alle Alliierten der USA, Israel, Saudi-Arabien, zum gewissen Ausmaß auch die Türkei, wobei die Türkei überhaupt ein Sonderfall in dem ganzen Thema ist, aber alle die haben nicht das geringste Vertrauen in diese amerikanische Administration. Und noch nie hat es in der Geschichte des modernen Nahen Ostens zumindest eine ähnlich vergleichbare Konstellation gegeben.
Bei mir sind das eher bestimmte Fragen. Und zwar, worin liegt, also weswegen unterstützen saudi-arabische Waffenlieferungen die islamistische Opposition? Und worin liegt der Unterschied zwischen einer islamistischen syrischen Opposition und.
Ich habe das nicht verstanden.
Worin liegt der, also erstens, warum.
Saudis, ja?
Genau. Und worin liegt der Unterschied zwischen einer islamistischen Opposition und einer islamistischen Hisbollah auf der anderen Seite?
Mit dem zweiten Punkt anzufangen, die einen sind Sunniten, die anderen sind Schiiten. Und je nach Radikalitätsgrad macht man sich gegenseitig das Lebensrecht abstreitig. Ganz einfach. Was das Interesse des. Na gut, also bei den Saudis muss man von Anfang an sagen, also wenn es den Iran nicht gäbe, wäre Saudi-Arabien ein wunderschönes Land, um dort an einem Regimewechsel zu arbeiten. Es ist wahrscheinlich eines der antisemitischsten Länder, zumindest was die Führung betrifft, die es auf dieser Welt gibt. Also selbst ja, der Wettstreit mit dem Iran ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was das betrifft, würde ich mal sagen. Und es ist ein Regime, das über jetzt mittlerweile auch schon Jahrzehnte islamistische Kämpfer, zuerst in Afghanistan, dann in Bosnien, dann in Tschetschenien natürlich und jetzt in Syrien unterstützt hat. Zum Teil auch, um einfach die eigene radikale Jugend ins Ausland zu exportieren. Also es ist ja kein Wunder, dass unter den ausländischen Kämpfern auch sehr, sehr viele Saudis zu finden sind. Es ist auch kein Wunder, dass unter den Attentätern des 11. September eine überwiegende Mehrheit saudische Staatsbürger gewesen sind. Es ist ein von einem erzreaktionären Islamverständnis geprägtes Land. Naja, und wenn man denen es überlässt, die Opposition zu unterstützen, dann ist vollkommen klar, dass die nicht eine westlich prodemokratische, säkulare Opposition, um Gottes Willen, Säkularismus ist etwas, auf das in Saudi-Arabien die Todesstrafe steht. Der Westen ist sowieso etwas, ja gut, es gibt das bizarre Bündnis seit Jahrzehnten mit dem Westen, aber natürlich ist Saudi-Arabien alles andere als ein pro-westliches Land und man muss eigentlich sich immer auch auf die Zunge beißen, wenn man irgendwie von einem Verbündeten Saudi-Arabien spricht. Aber gut, das ist kein Wunschkonzert sozusagen, ja.
Also sind das eher die gemeinsamen Feinde Iran, die jetzt irgendwie Saudi-Arabien
losen? Ja, also für Saudi-Arabien geht es um den Iran und das ist das, worum es in Syrien geht. Das ist auch, worum es im Libanon-Krieg schon gegangen ist, beispielsweise. Kurz einen Exkurs dazu zu machen, also im Jahr 2006, der Krieg, den die Hezbollah gegen Israel geführt hatte, da hat man genau die gleiche Konstellation im Wesentlichen eigentlich schon gesehen. In dem Moment, wo der Krieg losgegangen ist, war es nämlich nicht so wie in früheren Jahrzehnten, dass irgendwie die gesamte arabischen Führer sich irgendwie sofort hinter der Hezbollah gestellt hätten, weil die einen Krieg gegen Israel führen, sondern die Saudis, die Jordanier, die Ägypten haben sich hingestellt und haben erklärt, der Nasrallah ist ein Verrückter, der irgendwie die ganze Region in Brand setzt, für nichts anderes als dem Iran, als iranischen Interessen zu dienen. Die unterstützen in Syrien islamistische Kräfte. Wobei das halt auch nicht so einheitlich ist. Also die hatten zum Beispiel, worüber sich die Türkei und Saudi-Arabien wunderbar in den Haaren liegen, ist zum Beispiel die Rolle der Muslimbrüderschaft in einem etwaigen von Rebellen irgendwann einmal kontrollierten Syrien. Die Türkei ist zusammen mit Katar, mit Abstrichen muss man mittlerweile sagen, der wichtigste Förderer der Muslimbrüderschaft im Nahen Osten. Die Türkei ist die einzige Regierung in der gesamten Region, die nach wie vor behauptet, Mohammed Mursi ist das gewählte Oberhaupt Ägyptens und das muss wieder zurücktreten. Also niemand sonst ist nach wie vor auf Seiten der ägyptischen Muslimbrüder, mit Ausnahme von Erdogan und seinem Klüngel. Sie sind die in Syrien politisches Lobbying dafür betrieben haben, dass in den politischen Dachverbänden der syrischen Opposition sozusagen die Muslimbrüder ganz maßgeblichen Einfluss gehabt haben von Anfang an. Und das mittlerweile zwar ein bisschen geschwächt aus anderen Gründen, aber noch immer sehr, sehr, sehr wichtige Rolle haben. Und auf der anderen Seite steht Saudi-Arabien die, mit den Muslimbrüdern. Die sind zwar Islamisten und unterstützen islamistische radikale Kämpfer, aber nicht die Muslimbrüder. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Deswegen ist Saudi-Arabien auch so begeistert davon, dass die Muslimbrüder in Ägypten gestürzt wurden. Die Saudis haben ein Problem mit Säkularisten, aber das ist nicht ein Problem, das sie im Land haben. Es gibt in Saudi-Arabien keine säkulare Opposition. Von der Seite droht keinerlei Gefahr. Dem saudischen Regime droht tatsächlich Gefahr von ähnlich revolutionär und islamistisch auftretenden Gruppierungen, wie das die Muslimbruderschaft ist. Wenn es in Saudi-Arabien einen Konkurrenten überhaupt um die Macht gibt, dann wären das Organisationen wie die Muslimbrüder. Deswegen sind die Saudis glücklich, dass die Muslimbrüder in Ägypten gestürzt sind. Deswegen sind die Saudis auch dabei, in Syrien alle möglichen, inklusive der Free Syrian Army, sie unterstützen nicht nur Islamisten, sie unterstützen auch die, zumindest nicht in diesem Sinn, extremistischen Gruppierungen, sondern auch Gruppierungen der Free Syrian Army. Sie unterstützen salafistische Kämpfer, sie unterstützen zum Teil Dschihadisten aus dem Ausland oder so weiter, aber nicht Muslimbrüder. So, das ist ein Unterschied. Ja, also mittlerweile ist auch der Punkt, dass es in Syrien schwierig wird, andere Kräfte als Islamisten zu finden noch. Das war tatsächlich am Anfang vor 2,5 Jahren vollkommen anders, aber gut, das ist das Resultat dieses 2,5-jährigen Bürgerkrieges. Also, das, was ich vorgestellt habe, dieser kalte Krieg, in dem sich die iranische Achse und die saudisch-ägyptische Achse auf der anderen Seite gegenüberstehen, das war so die Situation, die bis 2010 gegolten hat. Und mit den Umbrüchen in der arabischen Welt und in Tunesien, Ägypten, hat sich tatsächlich für kurze Zeit hat es so ausgeschaut, als ob ein dritter Block im Wesentlichen entstehen könnte. Und das ist so ein Block, den man den Block der Muslimbrüder nennen könnte, der im Wesentlichen halt von der Türkei über die Hamas, Ägypten, Tunesien mit Katar umfassen würde. Anfang 2013 hätte man auch wirklich sagen müssen, das ist der Gewinner sozusagen dessen, was dieser Entwicklung, die man als arabischen Frühling fürchterlicherweise bezeichnet. Mittlerweile hat sich das geändert. Also die Muslimbrüder in Ägypten sind weg vom Fenster und zwar nachhaltig. In Tunesien ist die Regierung in einer Krise und es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Die AKP-Regierung in der Türkei hat zum ersten Mal mit internen Problemen oder mit massiveren internen Protesten zu kämpfen und ist abgesehen davon, zumindest was die Außenpolitik betrifft, vollkommen unten durch bei einer Mehrheit der Türken. Also die überwiegende Mehrheit der Türken hält zum Beispiel die Syrien-Politik von Erdogan für eine Katastrophe und will damit nichts zu tun haben. Katar ist so eine Sache, also Katar war früher eindeutig auf der Seite des iranischen Blockes, dann ist aber jetzt in den letzten 2,5 Jahren dieser Muslimbrüder-Islamisten-Block sozusagen entstanden. Und da war Katar natürlich eine treibende Kraft. Also Al Jazeera, noch vor wenigen Jahren so gefeierter Sender für Medienfreiheit und was weiß ich, was für Illusionen da im Westen herumgegeistert sind, ist einfach zu einem reinen Muslimbrüder-Propagandasender verkommen in dem Moment, wo die Aufstände angefangen haben. Also das ist wirklich unaushaltbar, was dort für uns in die Welt gesetzt wurde. Aber das hat sich zum Teil dadurch geändert, dass ihnen die Ereignisse entglitten sind, also natürlich der Putsch oder Umsturz oder wie auch immer man das in Ägypten nennen will, war natürlich ein schwerer Schlag. Dazu ist aber auch was anderes gekommen, es hat in Katar im Sommer ein Machtwechsel stattgefunden, also innerhalb des Herrscherhauses ist sozusagen ist die Regierungsgewalt übergeben worden an einen Nachfolger. Über die Gründe und Hintergründe gibt es viele Spekulationen, aber was auf jeden Fall zu bemerken ist, ist, dass seit dem Sommer Katar sich auf internationaler Ebene ganz anders verhält, als es die letzten Jahre das gemacht hat. Es hat sich im Wesentlichen ja, sehr zurückgenommen, hat die Unterstützung für Muslimbrüderkräfte zumindest zurückgeschraubt. Also wohin sich das entwickeln wird, ist momentan schwer zu sagen, aber Katar hat sich einfach intern geändert und das hatte offenkundig Auswirkungen auf das Agieren Katars auf der internationalen Bühne. Ein interessanter Fall, vielleicht wenn ich das kurz anfügen darf noch, was diesen Block der Muslimbrüder betrifft, ist die Hamas. Weil die Hamas war ja bis zum Beginn des Bürgerkriegs in Syrien, hatte die ihr Hauptquartier in Damaskus, wie andere palästinensische Terrororganisationen auch. In dem Moment, wo der Krieg aber losgegangen ist, sind die in eine richtig gehende Bredouille geraten, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Also sie können in dem Moment, wo ein sunnitischer Aufstand, noch dazu zunehmend islamistisch geprägt, gegen das Assad-Regime aufsteht, haben sie genau zwei Möglichkeiten. Sie können entweder dem Assad-Regime die Stange halten, müssten dann aber, und das wurde vom Assad-Regime auch gefordert, Pro-Regime-Demonstrationen zu organisieren. Assad hat die Hamas aufgefordert, in den Palästinenserlagern in Syrien Pro-Regime-Kundgebungen und Demonstrationen zu organisieren, was die aber geweigert haben. Sie haben sich geweigert, das zu tun. Also entweder sie bleibt bei dem Regime und kämpft im Prinzip gegen ihre sunnitischen Brüder, wenn man das so nennen will, oder sie tun das, was die gesamte sonstige sunnitische arabische Welt gemacht hat, stellt sich auf die Seite der Aufständischen und ist aber dann gezwungen, mit dem Assad-Regime und damit auch mit dem Iran zu brechen, die über die letzten Jahre hinweg eigentlich die größten Förderer der Hamas gewesen sind. Und was stattgefunden hat, ist ein Prozess, dass nach und nach ein Politbüro-Mitglied der Hamas nach dem anderen still und heimlich mit Kind und Kegel und allem, was dazugehört, einfach aus Syrien abgedampft ist. Haben sich teilweise in Katar niedergelassen, teilweise in der Türkei niedergelassen, teilweise in Ägypten niedergelassen. Ende 2012 war die gesamte Führung der Hamas nicht mehr in Syrien existent. Also es hat diese durch den Krieg erzwungene Verschärfung der Gegensätze, der Spannungen im gesamten Nahen Osten hat dazu geführt, dass im Prinzip Hamas die Seite wechseln musste oder brechen musste mit ihren bisherigen Förderern. Das ist eine der interessanteren Nebenentwicklungen, die hier stattgefunden haben.
Ja, zwei Fragen. Also die erste ist die Frage, die ich mir jetzt trotzdem stelle, dass du im Osten das verantwortet. Gibt es eigentlich noch säkularisierte Kräfte, die nicht niedergemesselt wurden oder die jetzt Muslimbrüder werden? Zweite Frage, ich finde sehr bemerkenswert, dass du Vortrag, was du erzählt hast, aber grundsätzlich finde ich sehr desillusionierend, was du sagst. Es fehlt nur noch vielleicht eine Komponente, die Reaktion oder Nicht-Reaktion der deutschen Friedensfreunde auf all das. In dem Moment, wo man sie hört, ist, wenn es möglicherweise nur darum geht, dass die USA sich doch rühren. Mir ist nach wie vor nicht klar, wie erklärst du dir solche Reaktionen oder Nicht-Reaktionen?
Also säkularisierte Kräfte ist sowieso ein Begriff, den man auch mit großem Vorbehalt nehmen muss. Es gibt im Nahen Osten keine säkularen Kräfte. Also wenn man das mal im westlichen Sinne des Wortes säkular, nämlich eine Trennung von Religion und Staat und so weiter, findet man das in kaum nennenswerten Ausmaß in irgendeiner der arabischen Gesellschaften. Was es gegeben hat, waren nicht islamistische Kräfte. Aber wenn man das Beispiel Irak anschaut oder auch andere Diktaturen im arabischen Raum, also ob das sind Kräfte, in denen sozusagen die Diktatur von Gottes Gnaden in die Diktatur von Gnaden des göttlichen Herrschers sozusagen, also gottgleichen Herrschers wie Saddam Hussein oder wer auch immer man da einsetzen möchte, übergegangen ist. Säkular im westlichen Sinne waren die nie. Also es ist auch ein vollkommener Unsinn zu behaupten, beispielsweise, dass im Irak ein säkulares Regime an der Macht gewesen wäre, um Gottes Willen. Also das ist so einer der Fälle, wo der Versuch, westliche Begriffe auf die arabischen Gesellschaften und auf den Nahen Osten zu beziehen, schlicht und ergreifend ein bisschen irreführend ist, weil das gibt es im Wesentlichen nicht oder in sehr überschaubarem Maße. Gibt es noch nicht islamistische Kräfte in Syrien? Ja, und Islamismus ist auch nicht unbedingt gleich Islamismus. Also es gibt auch auch da gibt es noch immer Abstufungen, zum Teil von den Ansprüchen her, worauf soll sich, ich habe es kurz erwähnt, wie groß soll der angestrebte Gottesstaat sein? Was soll da dazugehören? Bleiben die auf Syrien beschränkt? Geht es um den Libanon? Geht es um Israel, Jordanien, Irak? Also da gibt es Streitereien und Auffassungsunterschiede zwischen verschiedenen Gruppierungen. Es gibt noch immer Kräfte, die nicht Islamisten sind, aber die werden immer weniger. Und sie werden deshalb immer weniger, weil sie im Wesentlichen, ich habe es vorhin erwähnt, weil sie die einzigen sind, die konsequent seit 2,5 Jahren keine Unterstützung kriegen. Gleichzeitig ist es so, dass in den Gegenden, in denen die Islamisten in Syrien die Macht erobert haben oder in den Gegenden, in denen sie unter Kontrolle, die sie unter Kontrolle haben, haben sie sich durch die Art und Weise, wie sie sich dort aufführen und durch die Art und Weise, durch die Gesellschaft, die sie dort versuchen, dann schon im Kleinen aufzuzwingen den Leuten, schon auch so, zu so einem Maße in der örtlichen Bevölkerung verhasst gemacht, dass die im Wesentlichen von ihnen nichts mehr wissen wollen. So. Also das ist auch ein Effekt, der stattfindet, nur bleibt ihnen halt nichts anderes über. Also es gibt niemanden anders sonst. So ein bisschen erinnert das halt immer ein bisschen an die Situation in Bosnien, im Bosnienkrieg, wo es genauso ein westliches Embargo gegeben hat, das im Wesentlichen bedeutet hat, dass die bosnisch-muslimische Seite irgendwie die einzige ist, die keine Waffen kriegen, weil natürlich die serbische Seite sowieso Waffen bekommen hat und so weiter und so weiter. Auch dort hat es den Einfluss von islamistischen Dschihadisten gegeben, die da hingegangen sind irgendwie. Also Osama Bin Laden ist eine der schönen Geschichten, ist die ganze Zeit mit einem in Österreich ausgestellten bosnischen Pass durch die Gegend gereist, eine Zeit lang beispielsweise, und Khalid Sheikh Mohammed, der Chefplaner von 9-11 beispielsweise, war ganz aktiv im bosnischen Bürgerkrieg tätig, irgendwie auf Seiten der bosnisch-muslimischen Föderation, bosnisch-kroatischen Föderation, aber als in einem eigenen Mujahedin-Verband, der dann in die bosnische Armee aufgenommen wurde. Und das ist, wenn man mit den Leuten redet in Bosnien beispielsweise, ist das eine ganz vollkommen vergleichbare Situation. Die sagen auch irgendwie so, also die sind dahergekommen und haben uns plötzlich erklärt, wir dürfen keine Musik mehr hören in unseren Lokalen. Sind zu uns gekommen und haben erklärt, wir dürfen keinen Schnaps mehr trinken, nachdem wir Cevapi gegessen haben und ähnliche Geschichten. Also lauter unvorstellbare Dinge für die bosnische Gesellschaft. Aber haben gleichzeitig gesagt, ja, aber wer ist denn sonst gekommen und hat hier gekämpft für uns? Was hat denn der Westen getan? Die einzigen, die gekommen sind in der Situation, wie ganz zentrale Orte, also ganz wichtige Orte, strategisch wichtige Orte in Zentralbosnien irgendwie knapp davor gewesen sind, von serbischer Seite überrannt zu werden, die einzigen, die gekommen sind und gekämpft haben, waren die Islamisten. Also ich habe da mit einem geredet, der damals auch in der bosnischen Armee war, der hat ihm wortwörtlich gesagt, das waren ihre Kämpfer. Und er hat das wirklich in dem Wortsinn gemeint oder so. Die waren irre, so von ihrer Ideologie her, mit dem Islam, der in Bosnien verbreitet war, nichts zu tun hatte. Aber wir waren auch einfach irre, weil die halt gekommen sind und irgendwie ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, einfach wehenden Fahnen in die Maschinengewehrnester gerannt sind und sich massakrieren haben lassen. Aber natürlich an einzelnen Orten ganz entscheidenden militärischen Einfluss gehabt haben. Und aus Sicht der Bevölkerung, es war sonst niemand da, der gekommen wäre, um zu kämpfen. So. Und was ganz Ähnliches findet in Syrien auch statt. Also wenn Reporter in syrischen Städten unterwegs sind, die von Rebellen in kontrollierten Gebieten unterwegs sind, hat man ganz ähnliche Aussagen, dass die Leute sagen, ja, na, im Prinzip haben die ausländischen Kämpfer nichts in Syrien verloren. Und sobald der Krieg zu Ende ist, wenn es nach uns geht, haben sie sich auch alle bitte schön wieder zu verpissen. Aber jetzt ist niemand anderer da sonst außer denen. Und das wiederum, das ist eine Sache, die der Westen zum Teil, zu einem großen Teil mit zu verantworten hat, weil das ist ein Effekt der Politik, die da stattgefunden hat. Die deutschen Friedensfreunde, also natürlich, ich hab das in meiner Arbeit für die Medienbeobachtungsstelle am Fall der österreichischen Medien halt detailliert nachvollzogen. Es war unglaublich, wie plötzlich die Öffentlichkeit drauf gekommen ist, yes, dass ein Krieg droht. Und dann die Aufrufe gekommen sind, es muss ein Krieg verhindert werden in Syrien. So. Und ich bin immer von den Zeitungen gesessen und gedacht, sind die alle verrückt? Ich meine, haben die seit 2,5 Jahren keine Nachrichten mehr gesehen, wenn sie jetzt plötzlich auf die Idee kommen, dass ein Krieg droht und nicht etwa schon seit Ewigkeiten in Gang ist? Die deutschen Friedensfreunde und wahrscheinlich, also die österreichischen und deutschen sind da wahrscheinlich nicht so unterschiedlich. Also das Muster, das doch immer wieder kommt, ist doch der, um Frieden geht es denen nicht. In Wirklichkeit ist denen Frieden und Krieg scheißegal. Die Frage ist, ob die Amerikaner oder ob die Israelis die Bösen sind. Wenn die einen Krieg führen, dann ist es ein schlechter Krieg, dann mobilisiert man dagegen, dann entdeckt man plötzlich irgendwie, dass der Friede in Gefahr ist und ähnlichen Firlefanz so. In dem Moment, wo weder die Israelis noch die USA daran beteiligt sind, ist den deutschen Friedensfreunden Krieg vollkommen wurscht. Also, hat irgendjemand von euch schon mal was gehört über Sudan-Aktionen? Eine Gegend, wo ein Krieg stattfindet seit geraumer Zeit mit Millionen Toten, Vertriebenen, was weiß ich was alles. Das interessiert die Friedensfreunde nicht. Es sind keine Amerikaner da, es sind keine Israelis da. Es gibt auch keine Sudan-Kritik oder irgendwas. Es gibt keine Friedensfreunde, die sich hinstellen und behaupten, natürlich akzeptieren wir das Existenzrecht des Sudan, aber, oder was auch immer. Nein, es ist ihnen scheißegal. Es ist vollkommen irrelevant. Und was Ähnliches ist halt in Syrien. Das Gemetzel in Syrien war den deutschen Friedensfreunden, sie können ja gerne sich mal die Mühe machen und die einschlägigen Homepages von diesen Organisationen anschauen, ob sie aus den letzten 2,5 Jahren irgendwelche Erklärungen zu dem Gemetzel in Syrien finden. Irgendwas. Also ich habe das ungefähr ein Jahr lang, nachdem das begonnen hat, irgendwann mal so ein bisschen überflogen von verschiedenen mir bekannten derartigen Homepages. Kein Ton über Syrien. Aber natürlich, in dem Moment, wo die Amerikaner gedroht haben einzugreifen und die Friedensfreunde sogar geglaubt haben, dass sie das tun. In dem Moment war dann natürlich plötzlich vom Krieg die Rede. Aber gut, das ist ja nichts Neues. Meine Güte, das hat man im Fall des Irak an diversen Kriegen, sei es 91, sei es jetzt 2003, so nachvollziehen können, so als ob Frieden geherrscht hätte, bevor die Amerikaner im Irak einmarschiert sind. Also das ist, so sind halt deutsche und österreichische Friedensfreunde.
Ich habe jetzt auch noch zwei Fragen. Was denn das richtige Verhalten, was in dieser Situation von den USA gewesen sein könnte, also ob dann vielleicht direkte Waffenlieferung oder Kriegseinsatz oder so. Und zweitens, habe ich so das Gefühl gehabt, dass im Vorfeld so zwei verschiedene Dinge so miteinander vermischt wurden oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, dass ja einerseits so ein Kriegseinsatz oder sowas, einerseits vielleicht so die strategische Lage irgendwie für die USA oder für Israel jetzt verbessern würde, also in der Region sozusagen, aber andererseits hat es erstmal gar nichts damit zu tun, wie die Leute dann in Syrien direkt irgendwie davon profitieren jetzt, also wie sich ihre Lage jetzt irgendwie durch den Kriegseinsatz verbessern würde. Und ist für mich die Frage, weil ich so das Gefühl hatte, dass das irgendwie auch, also dass die USA auch so aus so moralischen Erwägungen heraus jetzt irgendwie im Kriegseinsatz irgendwie in Syrien starten würde, um halt da so Massaker und sowas zu verhindern, obwohl es ihnen ja in erster Linie wahrscheinlich eher so um strategische Erwägungen geht. Und weil ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen vermischt wurde.
Das ist ein Argument, das, also in dem Moment, wo Obama sich hingestellt hat und gemeint oder Militärschläge angekündigt hat, ist das Argument ja oft gekommen, so von wegen, aber die bringen doch nichts und die verändern doch vor Ort überhaupt nichts und schützen auch niemanden. Ich halte das Argument tatsächlich für grundlegend falsch, aus dem einfachen Grund, die Opposition und die Rebellen fordern seit Jahren, dass eine Flugverbotszone eingerichtet wird über Syrien. Warum fordern sie das? Weil die Luftwaffe das einzige, also jetzt mal von nicht konventionellen Waffen abgesehen, weil die Luft, die Kapazität der syrischen Armee, Luftschläge durchzuführen, sei es mittels Hubschraubern oder sei es mittels Kampfflugzeugen, ist im Wesentlichen das Einzige, worauf die syrische Opposition einfach kein Mittel finden kann. So, das ist eine, sie verfügen nicht über die militärischen Mittel, sich gegen Angriffe aus der Luft zu verteidigen. Ein wie auch immer begrenzter Militärschlag, Kerry hat in einem schönen Interview in diesen heißen 24 Tagen so einmal davon gesprochen, es wird ein unglaublich unvorstellbar kleiner Einsatz werden. Also selbst ein unvorstellbar kleiner Einsatz, der zur Folge gehabt hätte, dass der syrischen Armee die Möglichkeit genommen wird, die Bevölkerung aus der Luft zu bombardieren, hätte einen unmittelbaren und unzweifelhaften Einfluss auf die Lebensbedingungen von Millionen Menschen in Syrien gehabt, schlicht und ergreifend. In den Gebieten, die nicht, weil man muss sich vor Augen halten, es gibt Gebiete, die unter Rebellenkontrolle stehen, es gibt Gebiete, die unter Regimekontrolle stehen. Aber das ist zumindest, was die Rebellenkontrolle betrifft, immer nur relativ. Weil selbst in den Gebieten, in denen sie zwar auf dem Boden sozusagen die Kontrolle haben, haben sie kein Mittel dagegen in der Hand, um gegen die Bombardements durch die Luft etwas zu tun. Das ist mit ein Grund, warum selbst in den Gebieten, in denen eigentlich nominell die Rebellion an der Macht ist, sozusagen in Wirklichkeit sie nach wie vor keinerlei Möglichkeit haben, die Bevölkerung und sich selbst vor Angriffen zu schützen. Wenn das beispielsweise durch Luftschläge erledigt worden wäre, hätte das eine unmittelbare Verbesserung der Situation von Millionen Menschen zur Folge gehabt, ganz einfach. Es stimmt schon, dass sie jetzt am Ende tatsächlich nur mehr schlechte Optionen haben. Also nichts tun war eine schlechte Option, etwas tun war eine schlechte Option, auch im Hinblick darauf, dass halt unklar ist, was tatsächlich in Syrien passieren wird, wenn das Regime stürzen würde. Und die Obama-Administration hat ja etliche Male klar gemacht, es ist überhaupt nicht das Ziel dieser Luftschläge, das Regime zu stürzen. Es war eigentlich nicht klar, was das Ziel ist. Das war irgendwie der erste Militäreinsatz, an den ich mich erinnern kann, wo es eigentlich von Anfang an deklariertermaßen kein Ziel gegeben hat, das damit verfolgt werden soll. Aber das kam halt zu einer Situation, wo die Entwicklung da schon so war, dass es keine guten Optionen mehr gibt. Aber in diese Situation hätte es überhaupt nicht kommen müssen. Und natürlich wäre von Anfang an, also meine Güte, was habe ich zu sagen? Natürlich, wenn es nach mir gegangen wäre, und ich habe das auch schon seit 2 Jahren immer dafür argumentiert, dass es eine westliche Intervention in dem Sinne geben muss, dass nicht-islamistische Kräfte auf Seiten der Opposition unterstützt werden, militärisch und sonstig. Das ist nicht passiert. Der Effekt des Ganzen, das habe ich ja vorher versucht darzulegen, der Effekt davon ist gewesen, dass die Kräfte, die man eigentlich hätte für unterstützenswert gehalten, dass das die Kräfte waren, die einzigen waren, die keinerlei Unterstützung bekommen haben, seit 2,5 Jahren. Mit den Auswirkungen, die man halt jetzt sieht, dass halt natürlich jetzt heutzutage innerhalb der bewaffneten Opposition es kaum noch Kräfte gibt, die man irgendwie für nicht sonderlich sympathisch halten würde oder großartig bewaffnet sehen wollen würde. Aber noch einmal, so weit hätte es nicht kommen müssen.